BR Heimat lesen.
Im Lohberger Wirtshause ging es am Nachmittage gar lebhaft her. Die Bauern der nächsten Umgegend, sowohl die eine Ehre darein setzten, alle Sonnenfeiertage ihr Möglichstes und noch ein gut Stück darüber in der Vertilgung des braunen Stoffes zu leisten, und die Glasmacher und Hüttenleute insgesamt ruhten hier nach den Strapazen der Woche aus und taten sich weidlich gut an Herrn Kellermeyers untadeligem Stoffe. Es war aber auch ein Gesumme, als schwärmten 100 Bienenstöcke. Der Qualm aus den kurzen Ulmern verbreitete im Gemache eine gewisse romantische Düsterheit. Dazu der mark- und beindurchdringende Gesang singlustiger Burschen, das Geklapper der Gläserdeckel, der Duft des unvermeidlichen Schmalzlers und das Bild einer Dorfkneipe ist fertig. Ein kleiner Verschlag an dem oberen Ende des Zimmers, der einen runden eichernen Tisch enthielt, war für den vornehmeren Teil der Gesellschaft bestimmt. Es war die Elite der Dorfgemeinde, bestehend in dem Dorfschulmeister, einigen reichen Waldbauern aus dem Winkel, dem Jäger des Herrn Pladl, dem Schmelzmeister, dem Schrenk und dem uns bereits als Kirchendiener vorgestellten schöngeistigen Schneider, welchem nur wegen seiner Unterhaltungsgabe ein Plätzchen an der Tafelrunde, wie sich die Gesellschaft nannte, gegönnt war. Aber das Schneiderlein saß heute gegen seine Gewohnheit still und in sich gekehrt am Tische und kaute missgestimmt an seinen Nägeln. »Schneider, warum sind's denn heute so traurig?« fragte der Schulmeister. »Das ist sonst nicht Ihre Art.« »Ich hab halt meine Launen«, antwortete der Gefragte. »Heim soll ich gehen, da möchte ich bleiben, das Bier schmeckt mir und arbeiten soll ich. Feiertage sind vor der Tür und ich, miserabliger Mensch, kann mich von meinem Leichtsinn nicht erholen.« »So trinken's halt noch eine halbe und machen's gute Vorsätz«, sagte lächelnd der Lehrer. »D'Vorsätz wären gut, aber d'Nachsätz«, seufzte der Schneider. »Ach du mein Gott, was ist der Mensch geplagt, der kein Geld nicht hat? Die Nachsätz, das soll und haben, bei mir heißt's allerweil soll, drum bin ich Granti. Da sitz ich, und's Haus soll ich sein. Da trinke ich, und's Haus soll ich schneidern. Das ist hart. Wer das nicht empfunden hat, der fiel der Schulmeister ein, kennt nicht die Bedeutung des schönen Liedes. Horm soll ich geh, da soll ich bleiben. Meiner Murdern soll ich Erdäpfel reim. Horm geh ich nicht, da bleib ich nicht. Meine Murdern reib ich Erdäpfel nicht.« Die gesamte Tafelrunde stimmte in den Gesang mit ein, und der grantige Schneider sang schließlich selbst mit einer fast meckernden Stimme und mit an Verrücktheit grenzenden Bewegungen mit. Während des Gesanges kamen mehrere Zuhörer zum Eingange des Verschlages, darunter auch ein alter, ärmlich gekleideter, aber ehrwürdig aussehender Mann, bei dessen ansichtig werden sich der Gramerjackel bekreuzte. So hieß der Jäger des Herrn Pladl. Gewöhnlich nannte man ihn aber Kramer Kropfit. Er hieß Kramer, hatte einen Kropf und da es im Walde Sitte ist, den Personen noch einen Beinamen zu geben, hieß er kurzweg Kramer Kropfit. Der am Eingang erschienene alte Mann war ein armer Austragler eines armen Dorfes und hieß Zacherl, vulgo Bärenkoppengirgel. Der alte Koppengirgel war kaum des Jägers ansichtig geworden, als er kehrt machte und sich mit eingezogenem Kopfe entfernte. Er setzte sich in der Stube auf die Ofenbank, schnupfte, mit grimmiger Miene nach rechts und nach links hinschielend seinen Schmalzler und aß die in seinem Maßkruge aufgeweichten Bierbrocken, welche er mit seinem Nuscherl vorsichtig herausfischte. »Der Lumpenkerl«, schimpfte der Kramerjackel, »kann man nicht einmal sein Glas Bier ruhig trinken, tritten ein der Hexenmeister ins Garn.« »So glaubt ihr wirklich, dass er anbrennt ist?« fragte der Schneider mit der harmlosesten Miene. »Hab ich's glaub? Gesehen hab ich's und erfahren hab ich's«, entgegnete bestimmt der Jäger. »So erzählt's, dass man doch auch weiß, wie und wo.« »Soll's hören«, sagte jener. Und man rückte zusammen, um die Hexengeschichte möglichst deutlich zu vernehmen. »Es war vor etliche Jahr. Es wisst's, ich brauch kein Kraftpulver, um einen Hasen zu purzeln zu lernen. Aber dazumal gab's eine Zeit, wo mir die Hasen an der Nase vorbeirutschten und ich keinen getroffen hab. So erging's auch den anderen Jägern. Und wisst's warum?
weil's verzaubert die Hasen waren.
»Das ist eine gute Ausrede«, sagte lächelnd der Schneider. »Wenn der Jäger nichts trifft, hat er 99 Ausreden. Das ist die 100. »Du Gorsbock, mecker nicht zu voreile, sonst erfasst auch noch was, das ich schon weiß.«
»Und was denn?«
»Dass die deine Frau mit dem Stecker halt. Obacht, hopp, da ist schon.«
Und wirklich ging's piff-paff auf den Rücken des melancholischen Schneiderleins.
»Du Lump, du Galgenstrick«, schrie eine weibliche, erhitzte Stimme, »muss wieder alles versoffen sein und Weib und Kind müssen ins Haus darm. Geh's gleich heim, oder ich dreisteh, dass du an mich denkst.«
»Ob der an sie denkt?« rief der Schulmeister.
Der Schneider errötete vor Scham, stammelte einige Besänftigungsworte zu seiner Frau und glaubte sogar, sich wegen des plötzlichen Abganges von der Gesellschaft entschuldigen zu müssen. Deshalb sagte er, »Nicht wahr, Sie verzeihen, dass ich plötzlich heim muss. Es ist was Wichtiges auskäme.«
Und Staub ausnehmen war eins. Die Schneiderin mit der Elle hinten nach und ein schallendes Gelächter im Hause folgte. Es bedurfte geraumer Zeit, bis der Kramer Kropfitz seine Erzählung von den verzauberten Hasen wieder aufnehmen konnte. Dann aber lauschte alles mit gespannter Aufmerksamkeit seinen Worten.
»Also, da ich meine Geschichte auserzähle«, so nahm er das Wort, »so hat sich also herausgestellt, dass die Hasen von dazumal alle verzaubert waren. Oder, da ich mir recht ausdruck, es waren gar keine Hasen, sondern Teufel in Hasengestalt zum Ärgernis aller christlichen Schützen. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Bin ich am Anstand gestanden hinter einem Buschen? Sonst rings auf Schussweiten alles frei. Da drillt ein Has an mir vorbei, ich ziel und Gott straf mich, druck auf 12 Schritt ab. Da gibt's mir ein Watschen, dass mir der Kopf 6 Wochen lang davor brummt hat. Und der Has? Hast du nicht gesehen, siehst du nicht auch. So ist mir auf derselbigen Jagd noch 6-mal ergangen. Und statt der 7 Hasen hab ich 7 Watschen gekriegt.
Aber das ist noch gar nix.
Der Dachsen-Nazi-Girgel von Scheim hat auf so einen Hasen geschossen und schießt ihn damit ab.
Was Geschicht?
Der halberte Has läuft links davor, der halberte rechts und es entsteht im Holz drin ein Klachter, als wenn der höllische Feind einer armen Seide erwischt hätte.
»Das ist alles noch nix«, fiel Prannis lachend ein.
»Ich aber hab gesehen, wie die Hasen während der Jagd auf Baum aufgeraxelt sind, zu obersten auf bis auf Gipfel. Dass du es bis quer nimmer hätte reicher können.«
»Ach, Spaß«, sagte der Jäger etwas missgestimmt, dass man seine ernsthafte Erzählung ins Lächerliche zu ziehen schien. »Es gibt keine Hosen, die kraxeln können.«
»So«, entgegnete Prannis mit etwas spöttischem Lächeln, »soll ich's in Golli zang?«
»Nachher glaub ich's«, erwiderte der Jäger, »aber nicht er.«
»Soll ein Wort sein«, sagte Prannis. »Jetzt erzähl nur wieder weiter in enkerer Geschicht.«
Der Jäger nahm seine Erzählung wieder auf.
»Anders mal ist große Jagd wie beim Herrn von Hafenbradl. An die 40 Schützen hat der Herr geladen, trotz mein Eirin. Es sei nix draus im Wald als ein paar Stück Rehwildbrett. Und wenn der Hasenstand 5 Stück betragert, sei es eher zu hoch als zu niedergriffen.
Was geschieht?
In jedem Bogen sind dir 8, 9 Hasen. Das hat man noch gar nicht erlebt, aber geschossen ist keiner worden. Watschend nur, aber keine Hasen. Die sind davon. Die Woll liegt am Boden und der Schwarz daneben. Verendet am Platz hat keiner. Das kann ich selbst beschwören. Ich war dabei und da ist eine Hexerei im Gespül, das war jetzt jedem klar. Den kommt's wohl vor, dass man einen und einen anderen Hasen fällt, aber 40 Schützen, über 100 Schuss und nicht ein Stück bleibt. Eine solche Schneiderei ist noch gar nicht vorgekommen, solang's ein Weitwerk gibt.
Am Heimweg aber hat sie's nachher geschickt, der Sache auf den Grund zu kommen.
Mein Hund, ich hab dazu mal nur einen Hektorl geführt, springt gachs in ein Dickicht und gibt laut. Ich bin in dem Glaume steht der Wald drin, dieweil, wo's muss ich sehen? Sitzt eng der Koppengirgel in der Stauden drin, Meiselstaat, den Hurt voll Laubern zwischen die Füßen. Und was treibt er mit dem Laubern? Kleine Haseln schneit da draus, macht seine Sprichel drüber und Gott sei bei uns.
aus, deine Lauberl, wie ein leibhaftige Hosen. Das heißt, was den Leib anbelangt, im Übrigen kehren's auf die andere Seite. Ich hab einen solchen Hosen gesehen, wie er aus der Hand vom Kopen entstanden ist. Kopenkirgel, hab ich gesagt, was treibst denn da? Da wird er blass und will sein Hut verstecken, aber ich tapp danach und greif in die schönste Hasenwoll. Da geht mir ein Licht auf. Ich hab einmal erzählen hören, dass man aus den Laubern Hasen zaubern kann, wenn man in einem angewissen Einverständnis ist. Der Kramer zeigte mit dem Finger ein Teufelshörnchen auf der Stirne an, und wie ich den Girgel so vor der Seite anschaue, wird mir die Sache immer klarer und klarer, dass er und kein anderer der Hasenzauberer ist. Um mich aber vollständig zu überzeugen, packe ich den Janker vom Koppengirgel, der neben ihm am Boden liegt. Denn es ist eine alte Sache, wenn man ein Kleidungsstück vor dem Hexenmeister schlagt, so spürt er selber die Schläge, gerade als schlagert man auf seinen Körper. Ich also trickst den Janker aus Leibeskräften und richtig schreit der Koppengirgel au und weh und bitt und jammert, ich möchte die Schlung aufhören, er tut's gewiss nimmer. Da hab ich aufgehört. Und er hat mir schwören müssen, dass er niemals wieder Hasen zaubert. Nur unter der Bedingung hab ich ihm das Leben geschenkt. Er hat's beschworen, und seit der Zeit ist mir kein verzauberter Has mehr unter die Hand gekommen. Ich meine doch, er griff jetzt streng das Wort, dass, wenn's es alle Hasen für verzaubert halt, die fällt's, dass nur solche rumlaufen. Wo's übrigens die Geschichte mit den Bärenkoppen anbelangt, so sitzt der draußen am Ufer. Der kann uns auch erzählen, ob uns der Kramer einen Bären aufgebunden hat. Ja, das hat er, rief jetzt eine zitternde Stimme. Einen großmächtigen Bären noch dazu. Einen viel größeren als der war, wegen dem der Kropfet auf dem Baum geraxelt ist, von dem er nachher vor Schrecken wie eine Pudelkuh wieder runtergefallen und ohnmächtig liegen blieb ist. Man wandte sich gegen den Eingang und sah den Koppengirgel, der unbemerkt schon längere Zeit Zuhörer bei des Jägers Erzählung war. »Nicht, weil ich Hosen zaubern kann, hab ich bitt«, fuhr er dann fort, »sondern weil mein Brisilglas in der Tasche drin gesteckt ist, das er mir bei einem Haar zusammengeschlagen hätte. Ja, wenn ich zaubern könnt, hätte ich schon längst bewirkt, dass dem Kramer seine Ohrwascheln so lang werden, als es naturgemäß nach seiner vorigen Erzählung sein sollten. Ich, meine lieben Herren, kann nix zaubern. Hier ist der beste Beweis davon.« Damit zog er seinen ledernen Geldbeutel heraus und stülpte ihn um. Es fiel nicht ein Pfennig heraus. Die Gesellschaft blickte fragend nach dem Jäger, und in ziemlich unverhohlener Weise lachte man ihm gerade ins Gesicht. Der Kramer Kropfet war wütend über diesen Zwischenfall, und gegen den Koppen gewendet schrie er, »Wenn's nicht verschwindst, euer Lump, so!« »So«, unterbrach ihn Schrenk, »so bleibt er da.« »Das ist nicht christlich von Enk, dass des den armen Menschen so die Ehre abschneiden wollt's. Ich kenn den Girgel lang und hab noch niemals Ursache gehabt, ihm für einen Lumpen zu halten. Da hast du einen 20er Girgel, so, und jetzt bleibst du erst recht da. Im Wirtshaus hat ein jeder gleiches Recht, der zahlt. Der Girgel bleibt.« »Ja, ja«, riefen alle anderen, »der Schrenk hat recht, des darf nicht sein.« »So, wenn Enk der Girgel, der Lumpenkerl, lieber ist als ich, so kann er meinen Platz einnehmen. Ich dank für er neben ihm zum Sitzen«, meinte der Jäger. »Dürz, was's wollt's«, sagte Schrenk. »Es heißt, Enk nehm geh. Aber wenn's durchaus nicht da bleiben wollt's, so ist es auch grad kein Unglück für uns.« Der Jäger war nicht imstande, das Gelächter zu ertragen. »Wenn ich mein Zwilling da hätt, wisst ihr, was ich tat«, sagte er mit wütender Stimme zu Schrenk. »Und, was tatst?« »Umhängen tatsten und dir zu machen, aber von außen.« »Fried, Fried, meine Herren«, beschwichtigte jetzt der Schulmeister, »für heut ist's genug. Was sollen die Reden hin und her? Sei gescheit, Schrenk, und du, Kramer, bist alt genug zum Verstand annehmen.« »Mei Schuldigkeit wird«, rief der Jäger. Und nachdem er das nötige Geld hingeworfen, erhob er sich mit den Worten, »In dieser Gesellschaft zeigt's mi so bald nimmer.« Unter allgemeinem Gelächter verließ er dann das Gemach und begab sich auf die Sommerau, um im dortigen Wirtshause seinen Ärger zu vertrinken. Der Bärenkoppengirgel wurde dagegen eingeladen, den verlassenen Platz des Jägers einzunehmen, und es wurde ihm auf Schrenks Geheiß eine Maß hingestellt. Ich aber will die Herren gar nicht inkommodieren, sagte er. Auf der Ofenbank draus sitze ich auch gut, denn ich bin's nicht gewohnt, in so vornehmer Gesellschaft zum sein. Wenn's mir aber da leid's, so schänt ich den Tisch auch nicht.
Alle Anwesenden gaben ihm zu verstehen, dass er sich ohne Anstand zu ihnen hersetzen und ihre Unterhaltung teilen möge, eine Einladung, die den Alten sichtlich erfreute.
Der Bärenkoppengirgel trug eine Pelzkappe, einen alten grünmanchesternen Janker mit hohen bleiernen Knöpfen, eine gestreifte Weste, kurze lederne Hosen, dicke gewirkte Strümpfe von grauer Schafwolle und festgenagelte, mit Holzsohlen versehene Schuhe. Aus einem unrasierten, mit grauen Haarstacheln reich versehenen Gesichte blickten zwei kleine, schlaue, von roten Augenlidern eingefasste Äuglein unter einer niederen Stirn und wulstigen Augenbrauen hervor. Seine kleine Stumpfnase war im richtigen Verhältnis zum kleinen Munde, in welchem, trotz des hohen Alters des Koppen, er mochte über 70 Jahre zählen, fast kein einziger Zahn fehlte.
»Auf den Kramergropfe seine Reputation hin«, nahm er jetzt das Wort, »dürfen mir die Herren nicht verdammen, und wollt's die Ursache hören von seiner Wut auf mich, so kann ich's ihnen verzeihen.«
Man ermunterte den Alten, die Geschichte zum Besten zu geben, und derselbe war hierzu sogleich bereit.
»Es ist über 30 Jahre her, dass aus dem Böhmisch nicht weniger als 5 Bären auf einmal umgekommen sind ins Borische und sie am Osterum festgesetzt haben. Drauf ist eine große Jagd veranstaltet worden und sackerer hat's mich gestochen, so er hätt's mitzumachen. Ich bin dort schon ein mantelmäßiger Mann gewesen und mein Weihgott tröst's hat große Angsten gehabt und große Not. Girgel hat's gesagt, tu mir das nicht an und lass die fressen von den Bären, schier's nicht ernte, bis dass der Klanger kannst und ruf dein Schutzpatron, den heiligen Georg, an, dass er dir beisteht in der Gefahr.
Das hab ich ja geheißen, und mit vielen anderen Förstern, Jägern und Bauern bin ich auszung auf Bären. Der Kramergropfit, er war dazumal Jägerskäuf und schon viel bekannt wegen seiner geringen, verstehst mich, und sein Taterer, von allen Seiten, wo's golten hat, er schneid's haben, war auch dabei. Bei jedem gachen Schrecken ist ihm der Schnaufer ausgegangen und er ist ohnmächtig hingefallen wie eine Mamsell in der Stadt, wenn's nix anders mehr zum Tun war's.
Da könnte ich auch lustige Stuckeln verzeihen, aber ich komme zweit ab von der Bärenjagd. Also, das Ding war gut. Wir steigen auf den Osser und stellen uns snacks bei der kleinen Spitz um einen Bärenriegel rum auf den Anstand. Der Kramergropfett steht neben mir auf etlich 60 Gang. Die Hund werden in den Riegel gelassen und keine 5 Vater unser lang steht's an, sonst Bären auf der Spur. Die Jagd kommt grad her, wo ich steh, und der Kropfett und Gnad Gott, da ist der Bär schon auch. Der Kropfett schießt und fällt, er schießt nur einmal und fällt wieder. Gnad Gott, jetzt läuft der Bär schnurgrad auf ihm zu. Der Kramer wirft sein Bixen weg und kraxelt auf den Baum. Der Bär ihm nach, denn dass der Bär kraxeln kann, hat er in seinem Schreck vergessen.
O Jägerle, schreit er jetzt, aus ist und gar ist und weh und ach, wie man's hat haben wollen.
Der Bär erschrickt völlig über das fürchterliche Geschrei, tut dann knurren, kraxelt vom Baum wieder runter und will Reis ausnehmen. Da aber kracht's aus meiner Bix und pautsch, liegt er da und brüllt und weizt sie in sein Blut. Der Kropfett aber ist vom Baum gefallen, wie ein Pudelkuh vor lauter Schrecken. Und is wie maustot Lingblim lange Zeit. Wir nachher die Jäger kummer sind und den Bären gesehen haben, den Augenblick vergiss ich nimmer, solange ich leb. So ein Gefühl kann man nur im Himmel haben und nicht einmal dort, wenn's keine Bären zu schießen gibt. Zum Jägerkini haben's mitgemacht, 5 Gulden Schussgeld haben's mir gezahlt und Haum haben's runtergezogen von mir, wirst Häusler vor einem Bauern tun. Und in der Lahm haben's mir einen Bäreneinzug gehalten, wie's nimmer der Herd ist, waren seit ewiger Zeit. Mein Weih hat geflehnt als wie ein Derndl, hat Bärenbratzen geopfert, und seit der Zeit heißen's mich dem Bärenkoppengirgel. Dem Alten glänzten die Augen bei der Erinnerung an jenen für ihn ewig unvergesslichen Tag. Und indem er lächelnd den übrigen zuwinkte, nahm er zuerst eine Prise Schmalzler,
Dann aber griff er nach dem Kruge und trank auf das Andenken jenes Ehrentages in kräftigen Zügen. Alle Anwesenden stießen mit ihm an, und es fehlte nicht viel, dass der Alte vor lauter Freude über diese ihm widerfahrene Ehre geweint hätte. »Und der Kropfett?« fragte jetzt Schrenk. »Wie ist der wieder lebendig worden?«
»Wer er gemerkt hat«, entgegnete der Zecherl, »dass der Bär erschossen ist, hat er sich vor seinem Schrecken erholt und ist wieder aufgestanden.
Natürlich hat alles drüber gelacht.
Er hat sich nur totgestellt, hat er gesagt. Sagt er, dass ihn der Bär für ein Aas halten sollte, wenn ihn nicht geschossen hätte. Denn es ist eine alte Sache, dass die Raubtiere nur ein lebendiges Fleisch mengen und außer der Hyänen gar niemals einen seinen toten Körper anschneidet. Und seit derer Zeit kann er mich nimmer schmecken. Dass ich so gach bin worden und er so ausgelacht, das hat ihn kränkt. Wer es ihm weiß gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber er glaubt's fest, dass ich mit einem Kraftpulver den Bären damals geschossen hab. Denn er glaubt an Hexen und Geister wie an verzauberte Hasen. Aber ich krieg'n schon noch droh.
Man lachte über Zecherls Erzählung, und der Kramer Kropfett war noch vielseitig die Zielscheibe des Witzes von der Tafelrunde. Prannes gab noch einige lustige Huderln zum Besten, welche die Gesellschaft in der heitersten Weise unterhielten. Dann aber nahm der Lehrer die Zügel der Unterhaltung in die Hand, indem er die Gitarre zu spielen begann und Lieder zum Besten gab, welche alle Anwesenden im Chore begleiteten. Es wurde spät, bis die Gäste nach und nach das Wirtshaus verließen, und bald saßen nur mehr die Hüttenleute und der Koppengirgel an der Tafelrunde beisammen. Als auch dieser gehen wollte, lud ihn Schrenk ein, noch eine Masse auf seine Rechnung zu trinken.
»Tät's recht gern«, antwortete der Alte, »aber ich hab heute Nacht noch ein Geschäft vor, und da muss ich zuerst noch etliche Stunden schlafen.«
»Vielleicht wieder ein Hexengeschäft?« fragte lachend Schrenk.
»Ich denk«, antwortete Girgel, »es soll mir ohne Hexerei glücken, einen Auerhahn abzubammen.«
»Was denn Platz?« fragte Schrenk leise und neugierig.
»Mehr als ein«, entgegnete mit zufriedener Miene und schmunzelnd der alte Wildschütz.
»In der Staatswaldung oder im Kramerkropfitz im Revier?«
»Nach der Auswahl. Ich hab's am mehr als 7 Plätz verhört. Und erst heut früh bin ich an einen angesprungen und bei meiner Hirwe liegt der Eigrum.«
»Girgel, ich geh mit dir«, sagte jetzt Schrenk entschlossen. Und sein Auge blitzte vor Begierde nach dem Gewinne eines so stolzen Vogels. Prannes war jedoch nicht so schnell einverstanden. Im Gegenteil machte er Einwendungen, welche selbst Schrenk auf einige Augenblicke anders bestimmen konnten. Aber schließlich blieb er doch bei seinem Entschlusse.
»Es klangen nicht 20 Hahn, die ich schon abbeamt hab, und ich hab jetzt noch niem gefragt«, meinte er.
»Der Kropfett darf grad heut nix wissen«, entgegnete der Schmelzer. »Der Mensch wär völlig im Stand, dir uns draufzubetzen.«
»Oh mei«, sagte der Girgel, »bis der morgen den ersten Fuß aus dem Bett hebt, haben wir schon 2 Auer weit im sichern Verwahr. Ich muss jetzt gehen. Punkt 13:30 kommen wir zusammen, nächst Eckersberg, wo der Steig auf den Osser führt. Das Kreuz vorm Hochwald ist unsere Zusammenkunft.«
Und einige Male ermunternd mit dem Kopfe nickend, ging er fort.
Niemand im Hause hatte diese Verabredung gehört. Der Wirt schnarchte auf einem ledernen Großvaterstuhl, und draußen in der Wirtsstube waren nur mehr wenige Hüttenleute beisammen. Diese waren aber in einer so lebhaften Unterhaltung begriffen, dass sie nicht einmal darauf achteten, was in dem Verschlage an der Tafelrunde ausgemacht wurde. Aber außer dem Hause hatte sie jemand belauscht, und gerade derjenige, dem diese Jagd am ersten ein Geheimnis bleiben musste. Der von Sommerau wieder zurückgekehrte Kramerkropfett hatte, vor dem Laden lauschend, alles gehört, was drinnen abgemacht wurde. Er drohte mit der Faust hinein und machte eine glückliche Miene, dass sich so bald Gelegenheit fand, sich an dem stolzen Schrenk zu rächen. Als der Koppengirgel das Zimmer verließ, versteckte er sich hastig hinter einem Holzhaufen, wartete, bis die beiden Glasmacher das Haus verlassen hatten, und begab sich hernach zum Schrecken des Kellermeier wieder in die Gaststube. Er verlangte noch eine Maß Bier,
und legte sich dann auf die Ofenbank, um hier zu übernachten, da er morgen, wie er sagte, in aller Früh ein wichtiges Geschäft hätte. Schränk und Prannes wanderten nach der Hütte. Es war eine prachtvolle Nacht. Des Mondes goldene Sichel schimmerte gerade über dem Ossergebirge, nach welchem der leidenschaftliche Wildschütze sehnsüchtig hinblickte. »Die muss doch für'm Franzl an Osterbraun herrichten«, sagte er zu seinem Freunde. »Aber der Frau muss'n richten, und wir speisen dann in Gesellschaft.« Der Schmelzmeister lachte. »Kennst die Geschicht von der Bärenhaut?« »Ja, ja. Aber wenn die Hoffnung nicht wär, schleiche die mich gewiss nicht aussehend weiter, um was zu mir erling. Ich find nix Unrechts drin, bloß was gewagt's. Und wer nix wagt, der gewinnt nix. Dies ist mein Glauben.« Im Hüttengebäude angekommen, trennten sich die beiden Freunde, um sich in ihre Wohnungen zu begeben. Franz stand mit einem Licht unter der Tür, den Vater zu begrüßen. Er war noch nicht zu Bette gewesen, sondern hatte infolge seines heutigen Vorsatzes, Hüttenherr zu werden, in einem Rechenbuche so eifrig studiert, als ob er schon morgen ein solches Amt übernehmen müsse, und überdies wollte er auch seinen Vater noch wachend erwarten. Schränk richtete sein Schießzeug zurecht und gab dem fragenden Blicke des Knaben nur ausweichende Antworten. Franz, des Vaters Vorhaben erkennend, konnte aber nicht mehr länger an sich halten, ihn vor Pladl und dem Jäger zu warnen und zu bitten, nicht mehr hinauszugehen zum Wildern, wo sein teures Leben einer so großen Gefahr ausgesetzt sei. Er sagte ihm alles, was er von dem Hüttenherrn und dessen Familie seit gestern zu erdulden gehabt. Er erzählte ihm's mit Tränen in den Augen und bat so eindringlich, dass ihm der Vater gewiss nachgeben musste. Der alte Schränk hörte seinen Sohn ruhig an. Er saß auf dem alten, ledernen Sofa, den rechten Ellbogen auf das Knie gestützt, lehnte er seinen Kopf in die Hand und schien über Franzens Erzählung ebenso ergriffen als nachdenkend. Als aber dieser näher zusah, war der Vater in festen Schlaf versunken und somit die ganze schöne Rede in den Wind gesprochen. Schränk schlief so fest, dass ihn Franz gar nicht aufwecken konnte. Deshalb nahm er ihn bei den Füßen und legte ihn bequem auf das Sofa, schob einen Polster unter seinen Kopf und in der gewissen Hoffnung, dass es für heute Nacht mit der Auerhahnbalz vorüber, schlich sich der junge Student in die an die Wohnstube stoßende Schlafkammer und war eingeschlafen, noch bevor er seinen Abendsegen vollendet. Armer Franz, hättest du geahnt, dass einige Stunden später dein Vater geräuschlos das Haus verlassen und dem Hochwald zueilen würde, dein Schlummer wäre weniger friedlich gewesen. Denn während du in süßen Träumen befangen fortschlummerst, droht dem Vergehen schon die Strafe und hängt an schwachen Fäden deines Vaters Leben.